Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Manipod. Manipod ist der Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung zu Migration, Antirassismus und für die Gesellschaft der Vielen. Mein Name ist Massimo Perinelli und ich hoste diesen Podcast. Heute übrigens zusammen mit meiner Kollegin Franziska Albrecht, die seit Jahren politische Bildungsarbeit zu Fluchtmigration und zu den EU-Außengrenzen leistet und die von sich selber sagt, dass sie beständig auf der Suche ist nach Wegen hin zu einem gerechteren Europa der Vielen. Hallo Franzi.
Hallo Massimo, schön, dass wir das zusammen machen.
Und damit sind wir auch schon im Thema der heutigen Folge, in der es um das europäische Asylsystem GEAS geht, das im April dieses Jahres beschlossen wurde und das 2026 in Kraft tritt. Wir wollen darüber sprechen, wie sich diese neue Dimension der europäischen Grenzschließung auf die Bewegungsfreiheit der Menschen auswirkt und wie sie ihre grundsätzlichen Menschenrechte verletzt. Und wir möchten verstehen, wie hängen die Außengrenzen mit unserem gesellschaftlichen Zusammenhalt zusammen? Was bedeutet es für eine Demokratie, wenn sie die Grundrechte an ihren Grenzen aussetzt? Wie wirkt das nach innen? Und vor allem, wie können wir die Grenzen demokratischer gestalten für eine offene und solidarische Gesellschaft? Was können wir dafür tun? Dafür haben Franzi und ich vier sehr spannende Gäste eingeladen, allesamt Expertinnen für das Thema, nämlich Maura Magni und Emily Barnickel, die bei uns hier im Studio sitzen, sowie Lea Reisner und Frank Wolf, die uns dazugeschaltet wurden. Hallo an euch.
Hallo.
Hi.
Hallo.
Beginnen möchte ich mit Maura Magni. Maura, du bist Politikwissenschaftlerin und setzt dich sowohl beruflich als auch aktivistisch seit über 10 Jahren gegen Rassismus und für eine solidarische Migrationspolitik ein. Bei uns in der Stiftung hast du den Young Migrants Blog aufgebaut, ein bis heute tolles Beteiligungsprojekt für junge Menschen mit Migrationsbiografien und Rassismuserfahrungen. Du hast auch in der Rechtsberatung für Geflüchtete beim UNHCR gearbeitet, sowie als Campaignerin gegen Rassismus bei Campact. Und aktivistisch bist du auch seit über 10 Jahren in der Refugee Solidarity Bewegung engagiert. Und von Anfang an auch bei der Seebrücke dabei. Aktuell arbeitest du als Leitung im Projekt Moving Cities und unterstützt dort Kommunen aus ganz Europa bei der Aufnahme und Teilhabe von Geflüchteten. Und Maura, ich möchte dich bitten, jetzt zum Anfang uns einmal zu erklären, was das GEAS eigentlich ist und was es für Europas Umgang mit seinen Grenzen bedeutet und vor allem natürlich für die Menschen, die sie überqueren.
Ja, danke für die schöne Begrüßung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Du hast ja anfangs gesagt, wir sollen uns kurz und knapp halten, was bei GEAS per Definition sehr schwierig ist, weil es wirklich eine sehr, sehr umfängliche Reform ist. Ich versuche jetzt hier nur einzelne Aspekte rauszugreifen. Zunächst vielleicht mal angefangen mit dem Wort GEAS, das ja, würde ich sagen, zumindest seit letztem Jahr Eingang in die Debatten gefunden hat. GEAS steht als Abkürzung für Gemeinsames Europäisches Asylsystem. Das gab es tatsächlich schon vorher. Was neu ist, ist die sogenannte Reform des GEAS, über die wir heute sprechen wollen. 8 Jahre wurde darüber verhandelt auf EU-Ebene und jetzt in diesem Jahr im Juni ist das Ganze in Kraft getreten. Tatsächlich muss man also sagen, der Drops ist gelutscht auf EU-Ebene. Das Gesetz ist jetzt Realität. Letztes Jahr ging es noch auf Ebene der sozialen Bewegung darum, ob man diese Reform irgendwie verhindern kann. Nein, sie gilt jetzt auf EU-Ebene. Und das muss man ganz klar so sagen, sie kann tatsächlich als die schlimmste historische Asylverschärfung in der Geschichte Europas gelten. Denn diese Reform bedeutet das de facto Ende des Rechts auf Asyl. Das werde ich gleich auch nochmal ein bisschen erläutern, warum man das sagen kann. Und abgesehen von dem Ende des Asyls eigentlich zielt die gesamte Reform vor allen Dingen auf eine weitere Abschottung ab. Also man könnte es auch die Fortress Europe Reform eigentlich nennen. Wie schon anfangs gesagt, GEAS ist eine sehr umfängliche Reform, ein ganzes Paket aus Verordnungen, insgesamt 11 Gesetzgebungsakte. Und ich werde jetzt hier einfach mal ein paar rausgreifen der schlimmsten Verschärfungen, damit man sich vorstellen kann, was das in der Realität dann konkret bedeutet für die Menschen on the move. Ich habe das gesagt, GEAS ist das Ende des Rechts auf Asyls. Warum kann man das sagen? Weil tatsächlich seit dieser Reform nicht mehr der individuelle Fluchtgrund entscheidend ist für die Erteilung von Asyl und die Aufnahme von schutzsuchenden Leuten. Und das war quasi der Kerngedanke des Flüchtlingsschutzes in Europa mit der Genfer Flüchtlingskonvention, dass sich angeschaut wird, warum muss eine Person ihr Land verlassen, warum flieht sie, und auf dieser Grundlage, liegt nahe, wird entschieden, ob die Person Schutz braucht. Das hat jetzt ein Ende gefunden mit GEAS, und tatsächlich, was jetzt nur noch relevant ist, im Grunde für die Entscheidung, ob die Person Asyl bekommt oder nicht, ist, aus welchem Herkunftsland sie kommt und über welche Staaten sie geflohen hat. Es geht also komplett weg von der individuellen Verfolgungsgeschichte. Gleichzeitig werden diese Verfahren in sogenannten Grenzschnellverfahren durchgeführt. Man muss also damit rechnen, dass es auch keine fundierte, differenzierte Fallprüfung mehr gibt, oft in isolierten Lagern, das heißt auch mit weniger Zugang zu Rechtsberatung. Dementsprechend haben wir beschleunigte, oberflächlichere Asylverfahren, wo sich eben noch nicht mal die individuelle Fluchtgeschichte der Person angeschaut wird. Wenn die Person nämlich zum Beispiel aus einem Herkunftsland kommt, wo die Anerkennungsquote unter 20% ist, hat die Person gar keine Chance auf Asyl mehr. Das gilt zum Beispiel, einfach mal ein Beispiel, für die Türkei. Aus der Türkei werden insgesamt in Europa unter 20% der Leute anerkannt, als offiziell, daher das Wort aus rechtlicher Sicht, Flüchtlinge. Diese Personen könnten jetzt mit der Reform kein Asyl mehr bekommen in Europa, selbst wenn sie individuell verfolgt werden. Oder wenn die Personen über einen sogenannten sicheren Drittstaat gekommen sind, die ziemlich willkürlich festgelegt werden können, können die Personen auch kein Asyl mehr bekommen. Das heißt, überhaupt die Möglichkeiten, Asyl gewährt zu bekommen, sind extrem eingeschränkt. Und das Ganze findet, deshalb kann man auf eine Art vielleicht auch sprechen von der Verallgemeinerung des Modells Morias, in abgeschotteten Flüchtlingslagern an den EU-Außengrenzen unter haftähnlichen Bedingungen statt. Also die Camps, wie wir sie erlebt haben, die wirklich unhaltbar sind, sodass sie abgebrannt werden müssen, die werden jetzt gang und gäbe und sind jetzt in geltendes Recht übersetzt worden. Das heißt, die Leute, die probieren, Asyl zu bekommen, werden in diesen Lagern festsitzen, während sie das Verfahren durchlaufen mit eklatanten Einschränkungen ihrer Bewegungsfreiheit.
Na, eine kleine Frage, wenn man immer sagt, es gibt jetzt neue Lager oder viele neue Lager wird es jetzt geben, deswegen an den EU-Außengrenzen. Wo sind denn eigentlich die EU-Außengrenzen? Wo ist das eigentlich?
Die EU-Außengrenzen laufen natürlich immer da, wo EU-Mitgliedstaaten an Nicht-EU-Mitgliedstaaten stoßen. Das betrifft quasi den gesamten Mittelmeerraum zum Beispiel. Also daher die Fluchtrouten über das Mittelmeer nach Italien, die griechischen Inseln, Spanien, das sind alles EU-Außengrenzen. Aber es gibt auch die Flucht über die Balkanroute, also die osteuropäischen Länder, die nicht Teil der EU sind. Zum Beispiel auch eine große Grenze zwischen Polen und Belarus. Das sind so diese Kristallisationspunkte, wo Menschen versuchen, in die EU zu kommen und wo es eben zu massiven Abschottungen und Menschenrechtsverletzungen dann meistens kommt.
Danke, Maura. Jetzt, Lea, jetzt nehmen wir dich hier mit ins Gespräch. Genau, wir stellen dich kurz vor für die Leute, die uns zuhören. Lea Reisner, auf der Webseite der Partei Die Linke, für die du im Europawahlkampf kandidiert hast, bezeichnest du dich als Krankenpflegerin mit Armutserfahrung, als Feministin und Antifaschistin. Und du bist auch seit 10 Jahren in unterschiedlichen Bereichen der Geflüchtetenarbeit engagiert, seit 2017 auch als ganz konkret in der Seenotrettung auf dem Mittelmeer unterwegs gewesen oder auch teilweise noch aktiv dort. Du warst bei Jugend rettet, bei Sea-Watch, bei Seebrücke dabei und du kennst dich sehr gut aus mit der Situation von Geflüchteten auf den verschiedenen Reiserouten. Jetzt nochmal ganz konkret zu deinen Erfahrungen auf dem Mittelmeer. Also wir wissen, dass das seit Jahren die tödlichste Grenze der Welt geworden ist. Allein in den letzten 10 Jahren sind über 21.000 Menschen ertrunken im Mittelmeer. Und diese 21.000 Leben oder vielleicht auch mehr sind es Europa nicht wert, legale Fluchtrouten einzurichten. Im Gegenteil bedeuten Grenzschließungen, wie von AfD und CDU gefordert und wie jetzt kürzlich von SPD, Grünen und FDP umgesetzt, dass das Sterben weitergehen wird. Lea, kannst du uns vielleicht einen Eindruck geben von der konkreten Situation an den EU-Außengrenzen und auf den Fluchtrouten?
Ja, ich kann tatsächlich nicht so wahnsinnig viel über die Balkanroute sagen, weil ich mich da nicht besonders gut auskenne. Aber ich glaube, über das Mittelmeer lässt sich auch genug erzählen. Und vielleicht kommen wir auf die Balkanroute gleich nochmal zurück. Ich finde, beim Mittelmeer ist es halt insbesondere spannend zu sehen, wie sich die Situation in den letzten, sagen wir, 7 bis 10 Jahren verändert hat. Also es war ja so, dass nach dem furchtbaren Schiffsunglück vor Lampedusa, bei dem fast 400 Menschen ums Leben gekommen sind, tatsächlich die italienische Küstenwache damals eine Seenotrettungsmission eingesetzt hat, die sich Mare Nostrum nannte und die ganz gezielt Seenotrettung gemacht hat. Diese Mission wurde dann von der Europäischen Union nicht mitfinanziert, woraufhin sie eingestellt wurde und woraufhin eben die Zahlen von Menschen, die im Mittelmeer ertrunken sind, wieder gestiegen sind. Und dann hat 2015 eben zivile Organisationen angefangen, hier einzuspringen, wo eigentlich staatliche Aufgabe gewesen wäre. Das lief bis, ich würde sagen, 2017, 2018 tatsächlich auch relativ gut. Also es gab eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen den Seenotrettungsorganisationen, zwischen der italienischen Küstenwache, auch tatsächlich zwischen Frontex und verschiedenen Militäroperationen. Es gab damals auch noch EUNAVFOR, also die Operation Sophia, also eine europäische Militäroperation, die wirklich ganz gezielt Seenotrettung gemacht haben. Und was dann passiert ist, ist, dass angefangen hat es mit der identitären Bewegung und mit einer niederländischen rechtsextremen Stiftung, die angefangen haben, so darüber zu reden, dass die SeenotretterInnen mit Schleusern aus Libyen zusammenarbeiten. Das Ganze ist dann eskaliert, als sich Fabrizio Leggeri, der damalige Frontex-Direktor, der heute für den Front National, also die rechtsextreme französische Partei im Europaparlament sitzt, sich ins italienische Parlament gestellt hat und eben gesagt hat, dass es Beweise dafür gäbe, dass die SeenotretterInnen mit Schmugglern zusammenarbeiten würden. Diese Beweise, das wurde aufgegriffen, auch von deutschen PolitikerInnen, de Maizière zum Beispiel, aber auch Seehofer. Und das führte dann dazu, dass eine massive Kriminalisierungswelle gegen die SeenotretterInnen, die bis dahin tatsächlich auch medial relativ positiv bewertet wurden, angefangen hat. Also es fing dann an mit der Beschlagnahmung der Juventa 2017 war das. Darauf folgte dann ein sehr langer Prozess. Also der ist erst in diesem Jahr zu Ende gegangen, mit einem Freispruch übrigens. Und eben die bürokratischen Hürden wurden immer weiter erhöht, für zivile Organisationen im Mittelmeer Seenotrettung zu machen. Gleichzeitig haben sich zum Beispiel Frontex, aber auch EUNAVFOR Med und so komplett von den Einsätzen auf dem Wasser sozusagen zurückgezogen. Also während da früher wirklich noch wahnsinnig viele Schiffe von eben italienischer Küstenwache, Frontex und EUNAVFOR, also Militär war, sind da heute gar keine Schiffe mehr, also außer die Handelsschiffe, sondern es ist wirklich ausschließlich Luftüberwachung, die dort stattfindet. Und zeitgleich hat man eben angefangen, die sogenannte libysche Küstenwache auszustatten, dass die sozusagen die Seenotrettung übernimmt. Das ist natürlich keine Seenotrettung, sondern das sind Pullbacks. Die europäischen Einsatzkräfte dürfen Menschen nicht nach Libyen zurückbringen. Da gibt es diverse Urteile, dass es verboten ist. Das sind Pushbacks, die darf man nicht machen. Da gibt es dieses Non-Refoulement-Prinzip. Und da man das eben nicht selber machen darf, hat man jetzt Flugzeuge, mit denen man über das Mittelmeer fliegt und die Boote, die man findet, an die libysche Küstenwache meldet, bis tief in europäische Gewässer hinein, also bis tief in europäische Such- und Rettungszonen hinein. Und ebenso quasi die Drecksarbeit, das Zurückpushen von Geflüchteten sozusagen auslagert an eine libysche Küstenwache, bei der wir wissen, also da gibt es diverse Beweise für Berichte darüber, dass die libysche Küstenwache eben sehr, sehr eng verbandelt ist mit Schleuserbanden, Schlepperbanden, Menschenhändlern auf dem nordafrikanischen Kontinent. Und jetzt rede ich hier nicht von den Menschen, die eben ihr Geld damit verdienen, dass die Leute im Bus durch die Sahara fahren oder dabei unterstützen, eben bestimmte Routen zu gehen. Da möchte ich eine klare Abgrenzung von machen. Also zwischen, ich sage, FluchthelferInnen, die eben Menschen dabei unterstützen, ihren Weg zu finden, und eben diesen wirklich brutalen Banden, die Leute in Gefängnisse einsperren, foltern und so weiter und so fort. Zusammengefasst lässt sich sagen, die Situation für die SeenotretterInnen ist heute sehr schwierig. Es gibt wahnsinnig hohe bürokratische Hürden. Die Einsätze sind sehr, sehr teuer geworden. Schiffe werden sehr willkürlich festgesetzt. Es gibt diverse Dekrete aus dem italienischen Parlament, die KapitänInnen immer wieder vor die Situation stellen, ob sie jetzt auf italienische Kommandos hören oder ob sie Seerecht wahrnehmen und Menschen retten. Wenn sie Ersteres nicht tun, also eben nicht auf italienische Anweisungen hören, dann werden die Schiffe beschlagnahmt. Also es ist sehr, sehr schwierig geworden. Und einer der Gründe, den ich dafür sehe, ist natürlich, dass wir etwas gemacht haben, was denjenigen, die eben diese Festung Europa vorantreiben wollen, dass es denen halt nicht gepasst hat, dass wir schon sehr laut waren. Also wir haben sehr viel Aufmerksamkeit auf dieses Thema gelenkt. Wir haben Fotos gemacht, wir haben Videos gemacht, wir haben regelmäßig JournalistInnen mit an Bord gehabt, Fernsehteams und so weiter. Das heißt, solange wir sozusagen da waren und auch da waren mit einer gewissen Legitimation, die man uns ein Stück weit auch genommen hat durch diese Kriminalisierungskampagne. Also heute sind wir halt schon eher so Schmuddelkinder und man weiß nicht so genau, was die da eigentlich treiben. Solange war es schwierig, sozusagen in der Öffentlichkeit auch dieses Grausen, diese Verbrechen, die da an europäischen Grenzen passieren, sozusagen totzuschweigen. Und jetzt versucht man halt die Grenzen immer weiter auch Richtung Nordafrika zu verlagern. Aber das geht jetzt vielleicht zu weit. Ich mache jetzt mal einen Punkt. Aber wir können da vielleicht nochmal weiter drauf eingehen. Aber ich glaube, das ist so grob zusammengefasst, die Situation, die wir heute haben.
Ja, danke, Lea. Ich möchte mit Frank weitermachen, Frank Wolf. Frank, du bist Historiker und arbeitest für die Willy-Brandt-Stiftung, lehrst auch als Privatdozent an der Universität Osnabrück mit den Schwerpunkten zur Migrationsgeschichte, zur jüdischen Geschichte und zur deutsch-deutschen Geschichte. In deinem Buch Hinter Mauern, geschlossene Grenzen als Gefahr für die offene Gesellschaft, das du 2023 zusammen mit Volker Heinz geschrieben hast und über das wir gleich mit dir sprechen möchten, ist nicht dein erstes Buch über Mauern. Vor 5 Jahren hast du ebenfalls im Surkamp Verlag bereits ein Buch über die Mauer zwischen Ost- und Westdeutschland im Kalten Krieg geschrieben. Die Mauergesellschaft heißt es. Und ich finde es irgendwie sehr spannend, die Mauern im Kalten Krieg zwischen West- und Osteuropa und die heutigen Mauern um Europa herum zusammenzudenken. Denn der Diskurs könnte ja eigentlich nicht gegensätzlicher sein. Herrscht doch Konsens bei uns, dass die eine Mauer eine grundsätzliche Verletzung der Freiheit der Menschen jenseits des Eisernen Vorhangs bedeutet hatte, während die türkische EU-Außengrenze für die meisten Menschen hierzulande eine zwar irgendwie unschöne, aber doch notwendige Angelegenheit ist. Frank, meine erste Frage an dich, warum denkst du, ist das so, dass sozusagen über Mauern so gegensätzlich überhaupt besprochen und nachgedacht werden kann?
Also ich glaube, das hat vor allem damit zu tun, dass über lange Zeit der Grenzziehungsprozess um Europa nicht als Mauer verstanden wurde, die eben ganz klar eigentlich diese antikommunistische Kodierung hat in der Sprache, sondern als eine notwendige, natürliche Grenzziehung, wo eine Grenze quasi in so einen Originalzustand zurückversetzt wird, um das zu erfüllen, was Grenzen eigentlich tun, nämlich Menschen voneinander zu trennen. Das ist natürlich eine Erfindung. Das ist natürlich ein Diskurs, der eigentlich so im liberalen Staatssystem angelegt ist. Und die Frage ist immer, wie stark der dann betont wird. Und bei dieser ganzen Diskussion geht man eigentlich immer davon aus, jetzt in der neuen Art, die Grenze da draußen, das ist so ein äußerer Bereich, so ein Rahmen. Und da muss jetzt jemand sich für das liberale Staatssystem einsetzen, damit es geschützt wird. Also quasi man muss da auch mal härter zupacken. Ne? Manche können jetzt unendlich viele Politikerzitate hier reinspielen, die genau das sagen. Man muss da einfach mal ein bisschen härter zupacken, damit das innen drin auch alles schön liberal bleibt. Das ist so der Dirty Hands Narrative. Ne? Einer muss sich die Hände schmutzig machen. Das ist naiv. Das ist eine naive Vorstellung davon, was Grenzen sind. Es ist aber definitiv wie quasi die Brücke zwischen Mauern und Mauer meines Erachtens diskursiv geschaffen wurde. Denn Grenzen sind, und das sehen wir nun wiederum zum Beispiel bei meiner Studie zur DDR, konnte ich das genau sagen, dass die Mauer eben nicht, die Berliner Mauer, die innerdeutsche Grenze, nicht sich selbst geschützt hat, sondern die brauchte ganz, ganz, ganz viel Schutz in der Gesellschaft, bis in die Brigaden hinein, musste sichergestellt werden, dass die Leute bloß nicht auf die Idee kommen, da drüber gehen zu wollen. Und diese diskursiven politischen, kulturellen, sozialen und rechtlichen Schutzsysteme, die vor Mauern gelagert sind, verändern die Gesellschaft. Das heißt, in der Art und Weise, wie wir über Grenzen diskutieren, hat einen Einfluss auf die Gesellschaft oder man kann es umgedreht sagen, an Grenzen, an europäischen Außengrenzen, an europäischen Innengrenzen wird ausgehandelt, wie Gesellschaft aussehen soll. Und das ist etwas, was wir in der europäischen Einigung, europäischen Integration eigentlich als einen Standard vorausgesetzt haben. Nämlich deswegen ist Europa, das Vereinigte Europa entstanden. Es ging darum, Zollgrenzen abzusenken, Migrationsgrenzen abzusenken, Arbeitsmarkt und so weiter, Handelsgrenzen abzusenken, damit die Staaten aufeinander zugehen, damit Gesellschaften aufeinander zugehen und Friedensprozesse in erster Linie zwischen Deutschland und Frankreich, zwischen Deutschland, Niederlanden, Deutschland, Belgien geschaffen werden können. Dass die Westgrenze Deutschland sozusagen ihr Kriegspotenzial verliert. Durch das Absenken der Grenze, nicht wie Jahrhunderte früher, durch das Erhöhen der Grenze und die Militarisierung der Grenze. Und jetzt fällt man quasi in so ein anderes Muster an den Außengrenzen zurück, wo man sagt, hier müssen wir abgrenzen, hier müssen wir uns schützen. Und das ruft eben wieder nach diesem Potenzial nach Mauern. das übrigens auch die DDR ja nicht erfunden hat. Sie war natürlich eine Vorreiterin hier im europäischen System oder im deutschen Denken auch, was die Mauer angeht. Aber das geht zurück ins 19. Jahrhundert in den USA, The Great Wall Against China. Das sind ganz lange Gedankenprozesse, wie sich Demokratien zum einen liberal gestalten und gleichzeitig abschotten nach draußen. Und diese Ambivalenz auszuhandeln, da sind wir, glaube ich, gerade an so einem Turning Point, wo es so einen Fall gibt, dass Demokratien eigentlich das Potenzial haben, ins Antidemokratische zu kippen, genau dadurch, wie sie gerade ihren Grenzdiskurs gestalten. Und ganz kurzer Nachsatz, das sieht man ganz explizit an den USA und in der Art und Weise, wie Donald Trump seine Kampagne über 10 Jahre genau über die Grenzdiskussion aufgebaut hat. Und auch die loyalen Grenztruppen und so weiter, die ganz wichtig sind für die Art und Weise, wie ein kompletter Systemwandel, eigentlich Regime Change, wie die Kollegin in den USA sagen, jetzt gemacht werden kann.
Genau, kommen wir doch mal zurück zur europäischen Außengrenze. Und dein Untertitel sagt ja, geschlossene Grenzen sind eine Gefahr für die offene Gesellschaft. Und es ist ja nun vielleicht auch kein Zufall, dass jetzt genau diese ganze GEAS-Geschichte, ne, wie Maurer gesagt hat, die Abschaffung eigentlich des Asyls, was ja eine demokratische Errungenschaft war, auch gerade aus der Erfahrung des Zweiten Weltkriegs, und die Abschottung und diese Lagerisierung, im Grunde genommen die unendliche Entmenschlichung, ja nicht vielleicht zufällig, oder das wäre jetzt eine Frage an dich, nicht zufällig zeitgleich eben kommt mit in dem Aufkommen einer autoritären Wende hier in Europa, also in Deutschland ganz konkret, den Aufstieg einer faschistischen Partei im Parlament oder eben auch die totale Rechtsdrift jetzt auch von Parteien wie der CDU und der FDP. Aber auch alle anderen stimmen ja dazu überein, also die Grenzen müssen irgendwie dicht gemacht werden. Also wie ist für dich da der Zusammenhang zwischen dieser Abschottung und diesem Denken, wir brauchen wieder Mauern und eigentlich dem Abbau der Demokratie? Und warum schwächt das eigentlich die Gesellschaft? Weil die Rechten, hast du ja auch schon gesagt, und die sagen ja, wir können eigentlich uns nur retten als Gesellschaft, wenn jetzt nicht so viele Leute kommen. Und wenn wir uns abschotten, dann bleibt es hier friedlich bei uns. Und du sagst ja genau das Gegenteil, dass der innere Zusammenhalt eigentlich sich schwächt und zerbröselt, wenn sozusagen die Grenzen zugemacht werden. Vielleicht kannst du da nochmal ausführen konkret.
Also was die Begrifflichkeit von Zusammenhalt angeht, da bin ich mal sehr skeptisch. Ich wäre eher dafür Differenzfähigkeit als was Wichtigeres als der Zusammenhalt. Aber was das bedeutet, da gibt es mehrere Ansätze. Einen, den ich jetzt hier mal vorziehe, ist von einem amerikanischen Forscher oder italienischen amerikanischen Forscher, Nicolas de Genova, der vom Grenzspektakel spricht. Das Spektakel an der Grenze, was inszeniert wird und getragen wird von Kräften, die eben ein Änderungsinteresse an der Situation in der Grenze haben, ja, in der Gesellschaft haben. Und über dieses Grenzspektakel werden quasi eigentlich immer wieder Situationen geschaffen, die unlösbar sind. Gleichzeitig aber das Versprechen porträtiert wird, das lösen wir jetzt hier sofort durch rigide Maßnahmen. Das scheitert also die ganze Zeit. In unserem Buch sprechen wir dann auch vom erfolgreichen Scheitern aus dieser Perspektive. Denn eigentlich fordert man immer die nächst härtere Maßnahme. Und GEAS ist für mich deswegen nicht der extreme Bruch. GEAS ist für mich eine Kontinuität einer Entwicklung, wo sich ein rechtes Denkmuster über Migration als etwas, was zu lösen ist, das ist quasi der Kernbegriff, normalisiert. Und jetzt brauchen wir, weil wir so drin sind, dass das gelöst werden muss, irgendwelche Lösungsstrategien. Und die werden eben immer härter, sie scheitern. Und das führt eben nicht zu einer Reflexion dieses Anspruchs, dass man löst, sondern es führt eben zur nächsten Verhärtungsstufe und damit auch zur Änderung der gesellschaftlichen Bedingungen, die diese Verhärtung ermöglichen. Ich meine, Beispiel war eben da, Lampedusa, ne, 2013, da kam der Papst und hat gesagt, das ist ja ganz fürchterlich, das darf auf keinen Fall sein, das ist eine humanitäre Katastrophe. Jetzt passieren ständig Lampedusas auf dem Mittelmeer. Und das ist vielleicht nur mal eine Randnotiz in der Süddeutschen.
Danke, Frank, für die Ausführung und die sehr spannenden sozusagen Querverweise. Und das damit kommen wir jetzt zu Emily. Herzlich willkommen. Ich stelle dich kurz vor. Also du bist Emily Barnikel, gelernte Sozialarbeiterin und arbeitest unter anderem derzeit für den Flüchtlingsrat Berlin in der Härtefallberatung und in der politischen Lobbyarbeit zu Thema Abschiebung, sozialen Rechten und auch zu Diskriminierung durch das Asylbewerberleistungsgesetz und auch um zu die Unterbringung betreffen. Im letzteren Punkt bist du besonders engagiert im Flüchtlingslager in Tegel oder in der Geflüchtetenunterkunft in Tegel, die eine Genossin der Berliner im Berliner Abgeordnetenhaus Elif Ereib letztens als größtes und unzumutbarstes Geflüchtetenlager Deutschlands bezeichnet hat. Und du bist außerdem engagiert im Bündnis Bezahlkarte stoppen. Du kennst dich also sehr gut aus mit der Situation von Geflüchteten hier in Deutschland und auch mit dieser immer stärkeren Verschärfung, die Frank gerade sehr gut beschrieben hat. Und wie ist denn gerade die aktuelle Lage bzw. die Entwicklung? Und würdest du sagen, dass die zunehmende Entrechtung, Entmenschlichung und Lagerisierung an den EU-Außengrenzen auch zu einer Verschärfung hierzulande geführt hat? Oder was ist der Zusammenhang?
Ja, also ich kann mich eigentlich, also wir könnten die Stränge meiner drei VorrednerInnen jetzt zusammenpacken und sagen, alles, was wir an der EU-Außengrenze sehen oder alles, was wir im Kontext Mauer, ob jetzt in physischer oder in gedachter Form sich ausgedacht wird, das spiegelt sich natürlich nach innen wieder. Das haben wir zum Beispiel an so ganz konkreten auch gesetzgeberischen Maßnahmen, also das ist so ganz prominent das Unsicherheitspaket der Bundesregierung, was sozusagen noch bevor die GEAS-Reform implementiert wurde, als eben krasseste Verschärfung asylgesetzgeberisch, musste Deutschland sich nochmal neu denken, nochmal neu verschärfen mit krassen Sanktionen für Menschen, die sozusagen ein Dublin-Verfahren anhängig haben und in einem anderen EU-Staat Asyl beantragt haben. Aber es kommt auch durch so Ideen wie Bezahlkarte, der immer massivere Diskurs zum Thema Abschiebung, als ob das so das einzige Problem wäre, was diese Gesellschaft hat. Und da schließe ich mich also an. Es wird immer suggeriert, wenn das nicht mehr da ist, also das Problem der sogenannten illegalen Grenzübertritte, das Problem der Menschen, die nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Geld empfangen, dann hätte diese Gesellschaft gar kein Problem. Und dabei entsteht eine Gesellschaft, die überhaupt keine Vision mehr hat für diese Differenzierungsfähigkeit. Ich nehme das Wort jetzt mal auf. Also wir haben keine Aushandlung mehr von eigentlich Diskursen. Es gibt kein Narrativ dazu, wie sieht denn eine plurale, offene Gesellschaft aus. Und da merken wir den Backlash, den Lea jetzt auch beschrieben hat, bezüglich zum Beispiel Seenotrettung, den merken wir ja auch hierzulande, also intern, innerhalb der Grenze sozusagen, daran, wie zum Beispiel Flüchtlingsräte bewertet werden, wie Pro-Asyl bewertet werden. Also mittlerweile gehen wir durch die Presse als, was sind das, diese Flüchtlingsräte? Was sind das eigentlich für komische Vereine und was machen die überhaupt? Und das ist nicht mehr eine Randzeitung, die das macht, sondern das geht durch Presse, kommt durch die Umtauschaktion auch der Bezahlkarte. Und wir merken also, der Diskurs, der verengt sich und dem wird kaum noch was entgegengestellt. Also es gibt kein positives Bild mehr zur Flucht, zur Migration, zu Menschenrechten, sondern das Gegenteil. Eigentlich wird der Diskurs dann ja auch benutzt, und das ist, was mich erschreckt, dass Menschen nicht dagegen wenigstens mal aufstehen, für ein generelles Anzweifeln der Grundrechte und menschenrechtsstaatlicher Prinzipien. Also das Unsicherheitspaket zum Beispiel, das hat datenschutzrechtliche Einschränkungen vorgesehen. Die können astrein dann auf alle Menschen angewandt werden. Die Bezahlkarte, die wird eingeführt und die CDU will die sofort auch für die sogenannten TotalverweigerInnen haben. Und in Österreich wurde schon geprüft, ob die UkrainerInnen nicht auch in die Gruppe der Bezahlkartenempfänger entfallen. Also alles, was gerade an der Gruppe der Geflüchteten erprobt wird, ist eigentlich das Modellfeld für, was stellt sich die Konservative oder die neue Rechte für diese Gesellschaft vor. Und da geht es ausschließlich um die Mauer, auch innerhalb der Gesellschaft eigentlich. Und die wird manifestiert, das ist die Mauer zwischen Arm und Reich wahlweise. Ich war am Wochenende auf der Bezahlkartenkonferenz von International Women's Space und Space to Grow und da meinte die Kollegin eben, jetzt hat sich diese Gesellschaft so ein bisschen diversifiziert quasi und jetzt brauchen sie andere Mittel, um ein Draußen und ein Drinnen zu definieren. Und genau das ist es eigentlich. Also wir merken, diese Gesellschaft hat sich in Wahrheit nie geöffnet. Es gab scheinbar nie dieses, das ist unser Statement, das ist unsere Vision, sondern diese Gesellschaft findet sich jetzt wieder nur darin, wieder auszuschließen, abzugrenzen, abzuschotten und darüber eine vermeintliche Sicherheit zu suggerieren.
Ja, da würde ich ja gleich in der nächsten Runde vielleicht dir wirklich widersprechen wollen, ob das wirklich immer dieselbe Gesellschaft ist, weil sie hat sich ja nun sehr verändert in den letzten Jahrzehnten. Aber bevor wir da jetzt hinkommen und auch bevor wir sozusagen nochmal sozusagen zu dieser wichtigen Frage auch kommen, bevor wir sozusagen uns auch nur gegenseitig Angst machen, wie schrecklich alles ist, gibt es ja doch sehr viele Ansätze auch der Solidarität und was Leute dagegen machen. Aber ich möchte noch vorher doch nochmal eine Frage an Maura stellen, die mich irgendwie umtreibt. Wir wissen, 1993 wurde das Recht auf Asyl, was ja im deutschen Grundgesetz nicht zufällig steht, nämlich genau aus der Erfahrung des Nationalsozialismus und wie viele Leute damals auf der Flucht waren und sozusagen auch nicht aufgenommen worden sind von anderen Ländern und überhaupt wie viele Menschen sozusagen fliehen müssten vor totalitären Regimen. Also deswegen wurde das ins Grundgesetz aufgenommen. Und 93 wurde es schon, wie wir damals gesagt haben, de facto abgeschafft nach dem Brandanschlag in Rostock-Lichtenhagen, nach dem Pogrom und nach vielen Brandanschlägen. Aber es gibt es immer noch im Grundgesetz. Und jetzt wurde eigentlich im Grunde genommen dieser Diskurs nochmal wiederholt. Von 93 kommt es mir so vor nach dem Solinger Messerattacke. Hört man jetzt schon, wenn man da genau hört zwischen den Zeilen, mittlerweile ist auch offen gesagt, eigentlich, dass sozusagen CDU und andere Gruppen eigentlich die Reste davon auch wieder ändern wollen. Nichts, eine weitere Grundgesetzverschärfung im Blick haben. Aber ich frage mich jetzt mit GEAS, also welche Bedeutung hat denn eigentlich das nationale Grundgesetzrecht auf Asyl noch? Inwieweit muss man es eigentlich verteidigen oder ist nicht eh jetzt europäisches Recht geltend? Wie ist das Verhältnis eigentlich?
Ja, danke Massimo. Das ist wirklich die perfekte Überleitung und der Ball zugespielt. Damit hätte ich jetzt auch nochmal Stichwort auch, was bedeutet die ganze EU-Reform in Deutschland vor Ort an Verschärfungen angefangen. Aber davor würde ich vielleicht nochmal gerade schieben, weil du es angesprochen hast, Anfang der 90er Jahre. Ich finde es einfach sehr frappierend, wie ähnlich die Parallelen von Anfang der 90er Jahre zur aktuellen Situation sind. Auch da haben wir dieses Zusammenspiel gesehen von einer Welle rassistischer Gewalt und Übergriffen in Deutschland und absurderweise, ironischerweise in der Folge eine Verschärfung des Asylrechts. Und genau dieses Zusammenspiel sehen wir auch jetzt gerade, das Erstarken rechtsextremer, faschistischer Strukturen, die Zunahme rassistischer Gewalt und Übergriffe. Und gleichzeitig ist der Schluss, den die deutsche Regierung daraus zieht, das Asylrecht noch weiter einzuschränken. Und der eigentlich logische Schluss müsste ja sein, die Reihen zu schließen und sich konsequent gegen diese rassistischen Übergriffe und Zunahme zu wehren.
Also man entrechtet die Opfer und gibt den Tätern Recht letztendlich.
Genau, letztendlich und setzt sogar noch mal eins drauf. Also das ist einfach eine sehr ähnliche Parallele, die wir historisch auf eine gewisse Art wiedererleben aktuell. Aber zurück zu deiner Frage, was bedeutet GEAS auf deutscher Ebene? Und das ist vielleicht auch eine ganz gute Überleitung mit einem bisschen aktivistischerem Blick. Ich habe vorhin gesagt, GEAS auf EU-Ebene ist leider durch. Das ist ein gelutschter Drops. Die Reform steht. Tatsächlich haben wir in Deutschland, und deshalb verbinde ich das jetzt hier mit einem kleinen Appell, jetzt noch in den nächsten Wochen die letzte Möglichkeit, in diese GEAS-Umsetzung auf deutscher Ebene zu intervenieren. Tatsächlich ist vorgeschrieben, dass die Mitgliedstaaten bis Ende des Jahres einen Umsetzungsvorschlag für diese Reform in den einzelnen Ländern vorlegen. Deutschland hat das jetzt gemacht. Die deutsche Bundesregierung hat zwei Gesetzesentwürfe vorgelegt im November, also ganz aktuell, die jetzt noch vor den Neuwahlen durch das Parlament gehen sollen und umgesetzt werden. Das heißt, ich würde an dieser Stelle gerne sagen, no pressure, aber tatsächlich ist die Situation, wir haben jetzt sehr viel pressure. Wenn man noch irgendwas daran verändern oder verhindern möchte, dann ist das wirklich jetzt das letzte Möglichkeitsfenster, was wir haben auf deutscher Ebene. Und deshalb möchte ich schon noch mal ein, zwei Worte dazu sagen, was die deutsche Bundesregierung jetzt plant und dementsprechend auch, welche Auswirkungen das hat auf die deutsche Asylsituation. Nämlich, was ich glaube ich einleitend gerne sagen würde, die Mitgliedstaaten haben einen gewissen Spielraum in der Umsetzung von GEAS. Was mich so schockiert, und natürlich passiert das alles im Anschluss, wie Emily gerade auch meinte, an die Debatten zum Unsicherheitspaket und den aktuellen Asylverschärfungen in Deutschland. Die Bundesregierung hat sich tatsächlich entschieden, diesen gewissen Spielraum, den sie haben bei der Umsetzung, besonders restriktiv auszulegen. Also auch nochmal die Gesetzesvorschläge, die jetzt kamen von der Ampelregierung, sind nochmal erneut erschreckend. Und das möchte ich, glaube ich, an dieser Stelle klar machen. Dieses Lagersystem, dieses Moria-System an den EU-Außengrenzen, das soll jetzt nach Deutschland an die deutschen Grenzen kopiert werden. Es ist geplant, dass es an den deutschen Grenzen auch Lager geben soll, geschlossene Zentren, eine neue Art der Haft. Eine sogenannte Asylverfahrenshaft soll eingeführt werden. Die Menschen sollen festgesetzt werden in diesen Zentren, während ihr Asylverfahren läuft. Und das habe ich anfangs betont, mit eh schon sehr schlechten Aussichten auf Erfolg. Und das beinhaltet auch Familien und Kinder noch. Das würde ich gerne an dieser Stelle nochmal erwähnen, weil während der GEAS-Verhandlungen auf EU-Ebene war so aus meiner Sicht das Feigenblatt der Ampelregierung immer noch zu sagen, ja, ist alles ganz schlimm, aber wenigstens die Kinder bitte nicht. Und selbst das soll jetzt in Deutschland mit umgesetzt werden. Also wir haben hier wirklich eine der schrecklicheren Varianten der Auslegung und Umsetzung, auch auf deutscher Ebene, geplant. Und Stichwort vielleicht noch demokratische, undemokratische, autoritäre Wende in Deutschland. Im Zuge dieser GEAS-Implementierung in Deutschland plant die Bundesregierung außerdem im Alleingang ohne das Parlament und den Bundesrat quasi mehr Kompetenzen und Macht an sich zu ziehen bei der Ernennung von sogenannten sicheren Herkunftsstaaten. Das ist ein sehr willkürlicher Prozess, undefiniert anhand von welchen Kriterien. Das können die einzelnen Nationalstaaten eigentlich relativ frei entscheiden, zu sagen, ja, ich sag jetzt, Tunesien ist ein sicheres Herkunftsland. Also da möchte die Bundesregierung noch mehr Kompetenzen haben, und zwar am Bundesrat und Parlament vorbei. Also auch hier sehen wir nochmal so eine autoritäre Tendenz eingeschrieben in die Umsetzung der GEAS-Reform.
Die Frage ist ja jetzt, wie kann man sich eigentlich dagegen wehren, auch gegen die Situation, die existiert? Und Lea, du hast ja die Erfahrung aus der Seenotrettung, und kannst du da ein bisschen erzählen, wie das zusammenläuft und auch wie Solidarität sich an den Außengrenzen organisiert?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich würde gerne noch mal einen Schritt zurück machen. Und ich kann nicht anders, als einmal kurz über den Kapitalismus zu reden. Und zwar, glaube ich, diese ganze Debatte ums Innen und Außen, die ist natürlich auch ein Stück weit dadurch befeuert, dass es ein Interesse daran gibt, dass es eben nicht ums Oben und Unten geht und nicht darum, bestimmte Machtinteressen, bestimmte Kapitalinteressen und so weiter anzugreifen. Und dass es eben für viele Menschen, oder dass es ja das durchaus ein Interesse daran gibt, dass der Konflikt zwischen Innen und Außen aufgemacht wird. Und ich glaube, das ist auch was, wo man jetzt immer ansetzen kann, was die Solidarität angeht, weil das ist was, was wir auch über die Jahre auf dem Mittelmeer gelernt haben. Während wir am Anfang relativ vereinzelt verschiedene Organisationen hatten, einige aus Frankreich, einige aus Deutschland, dann kam irgendwann Neue Zone Grenzen dazu und so weiter, ist es inzwischen tatsächlich so, dass es nicht nur die Vernetzung zwischen den verschiedenen Seenotrettungsorganisationen und Organisationen, die sich für Geflüchtete dann im weiteren Verlauf einsetzen, gibt, sondern inzwischen gibt es tatsächlich auch relativ gute Netzwerke auf die andere Seite des Mittelmeers. Und ich glaube, das ist das, wo wir eben auch über so einen neuen Internationalismus irgendwie denken müssen. Ich finde, wir sehen das auch in der Klimagerechtigkeitsbewegung, dass es da eben inzwischen viel mehr Vernetzung gibt, eben über so Nationalgrenzen und Ideen hinweg, weil wir eben verstanden haben, dass bestimmte Phänomene nicht sich auf ein Land oder so begrenzen lassen. Und Migration ist eben eines dieser Phänomene, dass wir nicht nur von innen, also wir können diesen Aufbau der Festung Europa nicht nur von innen bekämpfen, sondern wir müssen eben die Menschen, die versuchen, zu uns zu kommen, als Verbündete im Kampf gegen diese Mauern sehen und so eben sehen, die Mauern werden von außen und innen, also wir werden sie nur zerstören können, wenn sie von außen und innen gleichermaßen angegriffen werden, und dafür müssen wir unsere Kräfte bündeln und uns eben solidarisieren mit den Leuten, die eben diese Idee von Abgrenzung, Abschottung und so weiter von außen angreifen, indem wir sie eben dabei unterstützen, das von innen zu tun. Und das funktioniert eben über Netzwerke. Das funktioniert darüber, dass wir uns verbünden, dass wir uns kennenlernen, dass wir eben verstehen, am Ende des Tages sind die Interessen von den Leuten, die zu uns kommen, die gleichen Interessen wie die wir haben, nämlich ein gutes Leben für die Leute, die eben nicht Elon Musk heißen oder eben irgendwelche superreichen Konzernbosse, Aktionäre oder so sind. So, wir haben die gleichen Interessen, und ich glaube, so kann man es eben auch aus einer Kassenperspektive ganz gut begreifen, wie wir eben Migration eigentlich betrachten sollten. Und dann eben, genau, also es gibt so ein bisschen zwei Aspekte, finde ich, da drin. Das eine ist, dass wir uns, glaube ich, sehr viel mehr dafür einsetzen müssen, für eben eine schnellere Anerkennung, ein schnelleres Wahlrecht für Menschen, die zu uns gekommen sind. Ich finde es immer noch skandalös, dass Menschen irgendwie seit 50, 60 Jahren in Deutschland leben, kein Wahlrecht haben und eben nicht an demokratischen Entscheidungen beteiligt werden. Ich bin sehr viel in Kontakt, habe sehr viele Freundinnen, die auch irgendwann in den letzten, sagen wir, 10 Jahren nach Europa gekommen sind, die sich gerne demokratisch engagieren würden, die aber im Prinzip nicht wirklich eine Perspektive dazu haben. Das ist was, wo ich glaube, dass wir den Kampf dafür viel, viel intensiver führen müssen. Also eben, wie können wir Menschen, die zu uns gekommen sind, demokratisch viel früher einbinden und beteiligen? Und das zweite ist die Frage, wie können wir eben für sichere Einreise- und Fluchtwege kämpfen? Ich glaube, das ist tatsächlich noch größere Utopie aktuell, so wie ich das empfinde. Aber eben dieses sich verbünden auch auf unserer Seite der Mauer sozusagen für demokratische Prozesse, für das Einbinden von Menschen, die eben noch nicht so lange hier sind, ist, glaube ich, wirklich ein ganz, ganz großer Schlüssel dazu, eben dieses System anzugreifen. Und wie gesagt, ich glaube, dass da dann auch eine Klassenperspektive relevant ist.
Ja, danke. Frank, ich würde nochmal dich was fragen. Ich fand es interessant, dass du gesagt hast, dass sozusagen diese ganze Grenzregimepolitik ein Spektakel darstellt. Und zwar ein politisch gewolltes Spektakel, weil es sozusagen immer einen Zustand des Chaos herstellt, den dann jemand, also der starke Mann sozusagen, versucht, verspricht zu lösen. Also das ist sozusagen irgendwie genau die Logik dahinter. Und starker Mann dann auch jetzt mal nicht gegendert, weil genau das sozusagen, also autoritäre Rechte sozusagen Personen da vorkommen, die dann eben dieses Chaos versprechen, mit starker Hand zu lösen. Mich hat das erinnert an seinen letzten Podcast, den wir mit der Bundestagsabgeordneten Clara Bünger auch hatten, die eben auch das gesagt hat, dass im Grunde genommen dieses ganze Grenzregime und GEAS eine wahnsinnige, man hat ja immer so das Bild Abschottung, Grenzen zu, das schafft irgendwie Ordnung. Sie sagt aber genau das Gegenteil ist das Fall. Es bedeutet das absolute Chaos. Die Lager, die Toten, diese völlige Rechtlosigkeit, niemand weiß, was eigentlich ist. Es ist Elend und Tod, aber es bedeutet eben auch völliges Chaos. Und ich fand das nochmal einen wichtigen Punkt. Also, dass ja im Grunde genommen auch sozusagen die Strategie der Rechten ist, das kann man jetzt auch sehen, da überall, wo die AfD mit drin sitzt. Sie machen Chaos, sie versuchen im Grunde genommen Dinge kaputt zu machen, zu zerstören. Die schaffen eben keine Ordnung, sondern das Gegenteil. Und es ist aber immer die Bedingung eigentlich für autoritäre Wende. Man muss erstmal so ein Chaos schaffen und dann versprechen, das zu lösen. Und ich meine, du sagst, das ist ja die These deines Buchs, wer Mauern um sich errichtet, lebt selbst am Ende in einem Gefängnis. Das ist natürlich dann sozusagen die Idee für uns alle, aber es gibt ja ein Interesse dahinter, dass Leute sozusagen gefängnisartige Gesellschaften sich sozusagen wünschen oder brauchen auch für eine autoritäre Politik. Und ich möchte es jetzt aber einmal umdrehen, weil du sagst es ja auch andersrum. Also sozusagen, wenn man eine Grenze demokratisiert, würde das ja vielleicht auch Ordnung bedeuten, eine bestimmte Art von Ordnung. Vielleicht kannst du dazu nochmal was zu sagen. Und wenn man die Grenze demokratisiert oder durchlässiger macht, dann wird eben auch die innere Gesellschaft demokratischer und fester, also im Sinne von demokratischen Zusammenhalt. Da kannst du sozusagen das nochmal positiv drehen, diesen Gedanken der Entrechtung innen und außen, dass es eben andersrum eben auch Demokratisierung bedeutet, wenn man anders auf die Grenze schaut.
Ja, ich würde es nicht als eine Art Naturgesetz formulieren. Das eine ist automatisch mit dem anderen verbunden, aber sagen wir so, das Potenzial dafür steigt und die Möglichkeiten dafür steigen. Und da gehe ich mal einfach auf ein Beispiel zurück, was du vorhin gesagt hast, was ich ein bisschen anders nuancieren würde, nämlich die Geschichte des Asyls in der Bundesrepublik. Das ist, natürlich haben wir diese schöne Geschichte, Antwort auf den Holocaust und danach haben alle Menschen Asyl bekommen und zwar individuell. Das ist so ja nicht. Das ist vielmehr das beginnt ja mit der Genfer Flüchtlingskonvention, die einen sehr kolonialen Hintergrund hat, die sich nur auf europäische Staaten bezogen hat und die erst danach Protest nach und nach ausgeweitet wurde und nicht nur für europäische Kriegsfolgen galt. Das Asylgesetz, also im Grundgesetz, der Asylparagraf, wurde am Anfang Patrice Poutrous hat das in einem wunderbaren Buch beschrieben, in erster Linie von Deutschen auch mitgenutzt, die zum Beispiel politische Verfolgung im Ausland entgehen wollten, also SS-Angehörige in Niederlanden und so weiter. Das heißt, der politisch Verfolgte ist Auslegungssache. Und jetzt kommt das Entscheidende rein, glaube ich, was die Hoffnung sozusagen beinhaltet. Das hat sich ja geändert. Diese Frage der politischen Verfolgung hat sich durch andere gesellschaftliche Diskussionen und durch eine weitere Globalisierung von auch Fluchtbewegungen und auch eine Auflösung der Fronten des Kalten Krieges in den 70er, 80er Jahren zunehmend geweitet. Und dann entstand so eine Öffnung vom Gesetz her weniger, in erster Linie von der Gesetzesprechung her, aber auch von gesellschaftlichen Initiativen her, die das Cap Anamur und so weiter von unten her, aus christlichen Motiven, aus rechtlichen Motiven, aus linken Motiven heraus geweitet haben, was Asyl bedeutet. Und damit wurde eine Grenze umgestaltet. Damit wurde für die Rechten ein Problem geschaffen. Und deswegen würde ich auch nicht sagen, die Gesellschaft war schon immer so, hat sich nie geöffnet. Doch, in der Situation gab es Öffnungsprozesse, die immer im Widerstreit sind mit Schließungsprozessen. Und in der Situation auch mal quasi Vorschub bekommen. Dann gibt es einen Rückschlag, 93. Und da gibt es wieder einen Vorschub. Der hat mit Rot-Grün zu tun. Der hat mit Änderungen des Grundverständnisses als Einwanderungslands zu tun. Der hat mit Änderungen zu tun im allgemeinen Migrationsdiskurs, Aufstand der Aufständigen und diese Sachen, Aufstand der Anständigen und so weiter. Es waren ja alles Slogans, die einen Hintergrund hatten in ihrer Zeit. Und von daher gibt es jetzt einfach wieder, würde ich sagen, eine Rückbewegung in Motive hinein, die immer wieder kommen, die Überforderung der Gesellschaft. Die sind dann gereframed. die aber einen Anschluss haben. Also was dieser Streit ist da, und ich glaube, aus diesem Streit kann man auch Hoffnung ziehen, zum einen, dass es jetzt meinetwegen auch mal düster aussieht, aber zum anderen eben Widerstand auch durchaus möglich ist durch Organisation und was mir immer ganz wichtig ist, durch die Organisation herum um das Streben nach gewissen Rechten, nicht nur nach Partizipation und ökonomischen Bedingungen, sondern Rechten, konkret nach Rechten zu streben. Und auch zu schauen, wo verbinden hier sich denn Menschen, die getrennt werden, eigentlich in gewissen Rechtsinteressen. Und das ist sicherlich etwas, was wir an den Grenzen auch von der anderen Seite her aushandeln müssten. Wir müssten nur ganz, ganz unten beginnen, denn die Rechten haben hier an der Stelle einfach einen 15 Jahre, 20 Jahre Vorsprung im Framen von Migrationsdiskursen, wo die Linke, auch die liberale Linke, eigentlich ihr das Feld aufgegeben hat und sich auf pragmatische Lösungen verlegt hat, wohingegen einfach Diskursarbeit, Motivarbeit, Bilderarbeit angesagt ist. Und das hat die Rechte gemacht und die erntet jetzt die Früchte davon.
Ja, da sagst du was. Das stimmt leider.
Ich habe gerade gesehen, dass Maurer immer mit dem Kopf geschüttelt hat und mit dem Zeigefinger so, genau. Das mit der Diskursverschiebung, das versucht ihr ja eigentlich auch mit Moving Cities zu machen, oder? Also es geht ja nicht nur darum, Solidarität zu leben, sondern auch eine andere Geschichte zu erzählen.
Ja, genau. Ich habe nämlich eigentlich gar nicht mit dem Kopf geschüttelt, sondern vehement genickt und dem nur volle Zustimmung gegeben. Also sowohl nach Leas Kommentar war ich schon on fire, transnationale Netzwerke jetzt sofort aufzustellen. Und nach dem, was Frank gerade gesagt hat, also ich kann mich dem eigentlich allen nur anschließen und ich will das eigentlich nur noch mal betonen. Ja, tatsächlich, wir haben da ein ganzes Diskursfeld der Rechten überlassen. Und da muss sich auch die breite neoliberale liberale sogenannte Mitte der Gesellschaft Deutschlands und ihre Parteien mit einbegreifen. Man hat Migration als Thema verstanden, das nur die AfD bespielen kann. Und dementsprechend diese Früchte ernten wir jetzt, dass man dieses Diskursfeld als per se rassistisch und rechts abgetan hat und sich keine Mühe mehr gemacht hat, da mit positiven, transformativen, solidarischen Ansätzen wieder reinzugehen, also so gesehen.
Ja gut, aber ja. Nun sitzt ihr ja hier, die ja die ganze Zeit das macht und wir müssen jetzt auch nicht so tun, als ob wir nichts haben und nichts gemacht haben und nur versagt haben und nur die Rechten am Drücker sind, sondern es gibt ja sozusagen mannigfaltige Bewegungen und Bestrebungen, für die ihr jetzt, die hier sitzt und auch zugeschaltet seid, ja auch steht. Vielleicht könnt ihr nochmal davon erzählen, weil es ist ja wahnsinnig viel passiert in den letzten Jahren.
Genau, man kann sagen, wir waren stets bemüht in jedem Fall. Vielleicht um jetzt mal zum Positiveren oder auch meine Five Cents zu den Optionen des Widerstands, also was gerade schon aufgemacht wurde, Kampf um Rechte, transnationale Netzwerke. Ich habe gerade auch noch mal sehr realpolitisch argumentiert, die GEAS-Reform soll jetzt in Deutschland umgesetzt werden. Es ist tatsächlich da jetzt auch noch mal das letzte Protest- und Kampagnenfenster, auf die Straße zu gehen und Druck zu machen und zu sagen, so geht es nicht. Also natürlich, ich komme sehr stark aus dieser kampagnenorientierten sozialen Bewegungsperspektive. Ich glaube, es ist nach wie vor sehr, sehr wichtig, wirklich ganz klassisch auf die Straße zu gehen und einfach zu sagen, selbst wenn wir da gerade nicht die Mehrheiten stellen und die Hegemonie haben, der Sand im Getriebe zu sein und einfach zu sagen, so geht es nicht. Diese Reformen können nicht widerstandslos einfach durchflutschen. Also ich glaube, das sind immer noch wichtige Optionen, die wir haben, wirklich einfach Mobilisierungen auf der Straße. Aber auch wenn diese Reform jetzt im Zuge der ganzen Asylverschärfungslawine, wie wir es hier gerade mit Emily genannt haben, durchkommen sollten, glaube ich tatsächlich, dass wir ein bisschen back to the basics kommen müssen und die konkrete Hilfe, die Fluchthilfe vor Ort immer wichtiger wird. Die Hilfe an den EU-Außengrenzen, die Hilfe an den Routen und auch wenn GEAS in der Form und das Lagersystem nach Deutschland kommt, eben auch die Hilfe in den Lagern an den deutschen Grenzen. Also ich glaube tatsächlich, dieses Arbeiten im Kleinen vor Ort wird noch relevanter und da kann ich vielleicht die andere Seite der Medaille ergänzen zu dem, was Lea gesagt hat, wie wichtig transnationale Vernetzung und so die internationale Ebene sind. Wenn man sich, jetzt werde ich ein bisschen politologisch im Multilevel-Governance-System oder dem mehrebigen System, das Migrationsregime, die anderen politischen Ebenen anschaut und eben sieht, die EU-Ebene macht komplett dicht, die nationalstaatliche Ebene macht komplett dicht. Was sind die Ebenen, die noch übrig bleiben? Und das ist natürlich auf der einen Seite das Internationale und auf der anderen Seite, und da sind wir dann auch bei Moving Cities, sind das die Städte und Kommunen on the ground, also tatsächlich das kommunale Level vor Ort. Und ich glaube tatsächlich, dass das nochmal vor dem Hintergrund der Schließungen auf den anderen Ebenen nochmal relevantere Orte der Kämpfe werden.
Genau, kannst du da mal was dazu sagen? Weil man hört ja eigentlich nur, man kriegt ja den Eindruck, die Kommunen sagen alle, oh Gott, die Infrastruktur ist so schlimm und jetzt kommen noch die ganzen Flüchtlinge, das ist eine Überforderung, eine Überlastung, das ist ja das, was man tagtäglich in den Medien hört, aber es gibt ja auch ganz andere Erfahrungen.
Ja, genau, absolut. Also da sprichst du den zweiten wichtigen Punkt eigentlich an, dass man in Deutschland ja jetzt auch gut beobachten konnte über die letzten 2 Jahre. Die sogenannte Überlastung der Kommunen war eigentlich das zentrale Argument und der Dreh- und Angelpunkt für die gesamten Asylrechtsverschärfungen der letzten 2 Jahre. Bevor jetzt Solingen und das ganze Unsicherheitspaket kam, stand das eigentlich im Zentrum der Debatte. Immer die Überlastung der Kommunen ist der Grund, warum wir hier alles schottendicht machen müssen. Und auch deshalb ist es natürlich so wichtig, auf diesem kommunalen Level anzusetzen, um alleine diesen Diskurs zu unterlaufen. Da hast du völlig recht. Es gibt nämlich die ganzen anderen Kommunen und dieses Argument der flächendeckenden Überlastung ist so einfach nicht zu halten. Da würde ich vielleicht auch noch mal gerne eine Studie zitieren aus dem letzten Jahr vom Mediendienst Integration zusammen mit der Universität Hildesheim, die noch mal gezeigt haben, es ist nach wie vor die Mehrheit der Kommunen in Deutschland, die die Aufnahme von Schutzsuchenden für machbar hält. Und es ist eben nicht die Mehrheit der Kommunen, die sich dafür einsetzt, dass hier die Grenzen geschlossen werden. Und das muss man ganz klar sehen, das ist keine Realität, von der wir hier ausgehen, sondern im postfaktischen Zeitalter ein Argument, was von Rechten strategisch genutzt wird, um weitere Grenzschließungen zu fordern. Und tatsächlich gibt es eben nicht nur die Mehrheit flächendeckend der Kommunen, die Aufnahme immer noch für machbar hält, sondern Städte, die sich da ganz besonders politisch hervorgetan haben in den letzten Jahren. Und das sind zum Beispiel alleine in Deutschland die über 300, das glaube ich, kann man schon immer wieder so betonen, sichere Heftstätten, die aufgestanden sind in den letzten Jahren und gesagt haben, wir sind bereit, mehr Geflüchtete bei uns aufzunehmen.
Also Kommunen und Gemeinden, BürgermeisterInnen, die sagen, wir wollen mehr, wir können mehr Geflüchtete aufnehmen. Es wäre auch gut für unsere Infrastruktur, bleibt der Sportverein erhalten, die Schule muss nicht schließen. In dem Sinne oder was ist die Argumentation da?
Genau, in dem Sinne, also vielleicht minimaler Abriss zur Geschichte der sicheren Häfen, die sich herausgebildet haben, eigentlich seit 2018 im Zuge der Zuspitzung und Verschärfung der Krise auf dem Mittelmeer und die eben diesem absolut traditionellen Argument, rechten Argument, das Boot ist voll, widersprochen haben und geantwortet haben, nein, wir haben Platz, bringt die Leute doch einfach hierher. Wir in den Kommunen haben Platz, in gewissen Kommunen, wir brauchen sogar mehr Leute, die Leute wandern uns ab und sich dafür eingesetzt haben, zusätzlich vor allen Dingen eben mit diesem Fokus auf Aufnahme, Menschen von den Außengrenzen zu relocaten, bei sich vor Ort Schutz zu bieten. Das war sozusagen dieser Grundgedanke der sicheren Häfenstädte. Und jetzt muss man natürlich sagen, in der Zwischenzeit, seit 2018 ist die Corona-Pandemie dazugekommen, der Ukraine-Krieg ist dazugekommen, verschiedene Belastungen, sodass man vielleicht auch fairerweise nicht mehr sagen kann, dass in dieser Masse diese 300 Kommunen nach wie vor in der Form, wie sie es vor ein paar Jahren waren, aufnahmebereit sind. Aber es ist eben doch noch eine kritische Masse, mit der man arbeiten kann, die sich zum Beispiel nach wie vor im Bündnis Städte sicherer Häfen engagieren, wo um die 100, ich glaube es sind 120 Mitglieder an Kommunen immer noch engagiert sind. Das heißt einfach nur, um hier nochmal zu betonen, es sind eben nicht alle Kommunen, die überlastet sind. Es sind nicht alle Kommunen, die sich vor allen Dingen in der Konsequenz für eine Abschottung einsetzen, sondern eigentlich, und da sind wir wieder bei den Absurditäten, für eine Unterstützung und vor allen Dingen auch eine finanzielle Unterstützung, damit diese Bereitschaft, die sie haben, eben auch in die Tat umgesetzt werden können. Also so ein bisschen, das ist das eine Beispiel mit Blick auf Deutschland oder auch die europäische Situation, die Bewegung der sicheren Häfen, der Safe Harbors. Und vielleicht, um noch ein anderes Beispiel einzubringen, historisch und aktuell, wie Kommunen im Migrationsregime sich quasi selbst empowern und eine sehr zentrale Rolle einnehmen, das ist natürlich die ganze Geschichte der Solidarity Cities, der solidarischen Städte, wo natürlich die sicheren Häfenstädten auch als eine Form irgendwie drunter gezählt werden können. Der Hintergrund der solidarischen Solidarity oder auch Sanctuary Cities spielt sich vor allen Dingen in Nordamerika, in den USA und in Kanada ab. Das sind Städte, die sich weniger auf den Aspekt des Ankommens und die Aufnahme von Schutzsuchenden konzentriert haben, sondern auf den Schutz vor Abschiebungen vor allen Dingen und lokal, kommunal viele Maßnahmen umsetzen, um Menschen vor Abschiebungen zu schützen. Und ich glaube, Frank hatte eingehend auch nochmal Bezug genommen auf die Situation in den USA und Trump. Und da möchte ich gerade einfach ein Positivbeispiel von der kommunalen Solidarity City Perspektive mit einbringen. Letzte Woche hat tatsächlich LA nochmal eine neue Solidarity City Verordnung erlassen und alle lokalen Behörden angewiesen, in keinster Form bei den Massenabschiebungen, den geplanten Massenabschiebungen von Trump zu kollaborieren. Und das finde ich einfach gerade ein sehr aktuelles, sehr mutmachendes Beispiel, wo man zeigen kann, wenn die Nationalstaatsebene oder in unserem Fall auch die EU-Ebene dicht machen und sich der autoritären Wende hingeben, dann geht es um die Städte, die jetzt aufstehen und mutig sind und sozusagen in der Tradition der sicheren Häfen und solidarischen Städte aktiv werden.
Aber was ist mit Städten und Gemeinden in Deutschland? Also können die gerade mit den Netzwerken, in denen sie aktiv sind, sozusagen der Sand im Getriebe sein, auch gegen jetzt noch schnell Verabschiedung von neuen Gesetzen? Oder was meinst du, wie ist da die Positionierung? Sagen die was oder haben die Angst, irgendwie dann sozusagen unter die Räder zu kommen?
Vielleicht nochmal Zusatzfrage dazu. Sind es die Städte im Sinne von diese großen LA, Berlin, Tokio, lalala? Oder geht es eben auch um die kleineren Gemeinden? Also die werden ja oft, oder es gibt ja oft den Vorwurf, die werden so vergessen, wenn immer diese großstädtischen Diskurse bemüht werden.
Also vielleicht erstmal von hinten aufgezogen in Bezug auf deine Frage, Massimo. Nein, es sind tatsächlich auch die ganz kleinen Städte bis hin zu Dörfern. Es sind auch Landkreise und Gemeinden, also zum Beispiel die sicheren Häfen, die über 300 oder auch die über 120 im Bündnis Städte sicherer Häfen. Da sind große Städte, kleine Städte, westdeutsche Städte, ostdeutsche Städte, ländliche Räume, urbane Zentren, tatsächlich alles vertreten. Und auf eine Art kann man auch sagen, das ist so meine Erfahrung aus den letzten Jahren Arbeit mit den solidarischen Städten, dass es tatsächlich oft eher die kleinen Städte sind, die besonders viel Kapazitäten oder Engagement haben und vielleicht auch so ein bisschen außerhalb des Radars der politischen Diskurse laufen und da noch mehr Spielräume eigentlich vor Ort nutzen können, als die großen Städte, die dann mehr im Fokus irgendwie stehen. Und Franzi, was war noch mal deine Frage?
Naja, also du hast ja gesagt, dass jetzt wahrscheinlich noch vor den Neuwahlen ein paar Gesetze durch den Bundestag sollen, obwohl gerade ja man nicht das Gefühl hat, dass der arbeitsfähig ist. Und ob diese Städte quasi ein Gegengewicht sein können oder ob sie aufstehen können und sagen, macht diesen Scheiß nicht.
Ja, auf jeden Fall, genau. Das wäre ein sehr guter politischer Moment, dass die Kommunen noch mal lauter und prominenter werden, als sie das jetzt in den letzten 2 Jahren, wo die Bewegung in der Hinsicht ein bisschen abgeflaut ist, waren und sich ganz klar hinstellen und sagen, diese Reform ist auch nicht im Sinne von uns als Kommunen. Da kann ich ein Beispiel oder eine Anekdote teilen. Letztes Jahr waren wir mit unserem Projekt Moving Cities und verschiedenen solidarischen Städten, 10 Städten aus ganz Europa, aus 7 verschiedenen Ländern, waren wir in Brüssel bei Franzi, du warst auch dabei. Wir waren im Europäischen Parlament, wir waren in der Europäischen Kommission und wir haben tatsächlich ganz klassische Lobbyarbeit gemacht und uns mit den Leuten an den Tisch gesetzt, mit den Städten und den Abgeordneten und eben den Leuten aus der Kommission und gesagt, aus Perspektive der Kommunen, und das fand ich einfach interessant, wie die Städte da argumentiert haben, ist diese Reform eine absolute Zusatzbelastung. Denn wozu wird GEAS führen? GEAS wird dazu führen, dass immer mehr Menschen versuchen, das Grenzverfahren zu vermeiden einerseits und auf der einen Seite natürlich noch gefährlichere Fluchtrouten einnehmen, noch tödlicheren Bedingungen ausgesetzt sind, aber eben auf der anderen Seite auch, dass immer weniger Leuten Asyl gewährt wird, was auch bedeutet, dass es massenweise Illegalisierungen kommt und immer mehr Sans-Papier in den Städten Europas leben werden. Die Menschen werden ja trotzdem kommen. Und das heißt, die Kommunen sind dann mit dieser Situation on the ground konfrontiert, dass es massive Bedrohung von Abschiebungen gibt, dass sehr viel illegalisierte Menschen mit keinem geregelten Aufenthaltsstatus in den Städten leben. Und das fand ich einfach ein sehr interessantes Argument, wo auch nochmal die Städte gesagt haben, auch für uns ganz konkret stellt das einfach vor riesige Herausforderungen und hilft das absolut überhaupt gar nicht, diese Reform. Und genau das könnten Städte in Deutschland natürlich jetzt auch nochmal betonen und sich an die Bundesregierung wenden und sagen, stopp bitte diese Umsetzung in dieser Form und entlastet uns endlich wirklich.
Ich könnte sonst auch gleich weitermachen. Es gibt ja eigentlich auch nicht insofern eine Zukunft, sondern ganz konkret gerade durch das Unsicherheitspaket und den Leistungsausschluss für Dublin-Geflüchtete in Berlin schon die Situation. Also das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat gesagt, es gibt 4.000 Geflüchtete in Berlin, die im Dublin-Verfahren sind, für die ab einer Frist von 2 Wochen Leistungsausschluss und auch Obdachlosigkeit drohen würde. Das heißt, auch Berlin könnte sich jetzt schon hinstellen und sagen, das mit dem Unsicherheitspaket, wir machen eine Bundesratsinitiative, das geht so nicht, weil das funktioniert nicht. Das Bundesamt nimmt bringt die Leute ja nicht zurück deswegen, sondern wir als Stadt stehen dann hier und müssen wieder, und das in Zeiten von Sparhaushalt und allem, Menschen versorgen außerhalb der Regelstruktur, weil die werden dann obdachlos auf der Straße leben. Und das haben wir ja als Berlin auch als Bekenntnis, und das darf es ja nicht geben, Obdachlosigkeit und Verelendung und den Hungertod am Ende. Und darauf würde aber dieses Unsicherheitspaket hinsteuern. Also weswegen da natürlich auch jetzt schon ein ganz konkreter Moment wäre, wo Städte und Kommunen sich erheben können und sagen können, hey, das, was ihr euch da auf Bundesebene gerade überlegt habt, das haut uns nur noch mehr eigentlich zwischen die Beine. Und dann landen die Leute am Ende in den obdachlosen Einrichtungen, die um ein Vielfaches teurer sind, weil Kapitalismus, sie in Berlin in privater Hand sind. Und dann zahlt die Stadt sich am Ende völlig arm an einer Gesetzesinitiative, die entsprungen ist, das muss man sich auch nochmal vorstellen, aus einer völligen auch Täter-Opfer-Umkehr. Also während nach Solingen jetzt der völlige Entrechtung aller Geflüchteten stattgefunden hatte, gab's Hanau, gab's Halle, und wir erleben überhaupt keine diskursive Verschärfung in Richtung der rechtsextremen Szene zum Beispiel, obwohl Nancy Faeser damit mal angetreten ist. Also ich finde auch, es müsste unser Spielball sein, zu sagen, lass mal jetzt vielleicht auch gar nicht immer nur über Migration und Geflüchtete reden, sondern lass mal darüber reden, was habt ihr eigentlich für Perspektiven und für Grenzziehungen in Richtung zum Beispiel der erstarkenden rechten Szene, der rechtsextremen Szene, wo ihr ja bei Geflüchteten komplett Verurteilung immer forciert.
Das würde mich bei dir auch nochmal interessieren. Ja. Du steckst ja in sehr vielen Kämpfen drin. Also ne, wenn man sagt, also diese ganze Entmenschlichung, die wir es ja jetzt ausführlich auch beschrieben haben, und sogar, dass daran noch verdient wird, von den genauen Menschen, die diese Entmenschlichung auch organisieren, und sie verdient sich dann auch eine goldene Nase dadurch. Der kommunale Raum ist eher der Raum, wo wir im Einzelnen auch wirken können, und du bist ja nun auch in zahlreichen aktivistischen Netzwerken unterwegs. Vielleicht kannst du da doch nochmal auch sagen, was kann man eigentlich machen? Weil Maura hat es ja auch gesagt, es ist alles noch gar nicht so lange her, wir können uns ja auch erinnern, 2018, 19 war ja erst vor kurzem, wo es sehr viel Solidarität gab, die ganze Refugee-Welcome-Bewegung und so weiter. Und jetzt scheint uns das schon so Lichtjahre entfernt, aber es war ganz vorgestern eigentlich erst gefühlt. Und es geht aber ja weiter, das Solidarische. Vielleicht kannst du da nochmal einen Einblick geben, auch in die Möglichkeiten auch.
Ja, genau. Das bringt mich dazu, dass ihr mir beide widersprochen habt bei der offenen Gesellschaft. Ich würde immer noch auf dem Punkt bleiben, dass die Mehrheitsgesellschaft in Deutschland nicht besonders bewegungsfreundlich ist. Und das kann man auch erkennen anhand der großen Zuströme nach dem Zweiten Weltkrieg der Menschen aus den vormal deutschen Ostgebieten an Demonstrationen gegen die sogenannten Gastarbeiterinnen, Demonstrationen gegen DDR-Geflüchtete. Also immer wieder, wenn nach Deutschland, also in die BRD, Menschen gekommen sind, dann war das ein Problem. Und ein Problem, was gelöst werden musste. Und ich habe das Gefühl, es gab vielleicht mal eine Diskursmehrheit, oder die Bildsprache hatten mal Teile der Gesellschaft, die für Offenheit und Intersektionalität eingetreten sind. Und mein Gefühl ist, dass wenn man jetzt zum Beispiel Grenze, und du hast das vorhin gemacht, mit weißen Männern gleichsetzt, und ich finde, das ist nämlich der Risikofaktor unserer Gesellschaft, ist Whiteness und Männlichkeit. Und das ist der Diskurs, auf den wir jetzt zurückgekommen sind. Also die Gefahr ist immer, wenn die Mehrheitsgesellschaft weiß ist und privilegiert ist, dann finden sie das erstmal nicht so schmerzhaft, andere Menschen zu entrechten. Das heißt, der Aufruf müsste jetzt sein, noch mehr intersektional unterwegs zu sein, noch mehr in Selbstorganisationen auch unterwegs zu sein, weil die tatsächlich eine ganz, ganz krasse Klarheit auch haben und ein historisches Bewusstsein. Also in Brandenburg, ich komme ja ursprünglich aus Brandenburg, da haben wir in Eisenhüttenstadt vor der, damals hieß das noch, Zast mit The Voice und Karawane demonstriert. Die sagen dir alle, Leute, das ist ein Auf und Ab, das sehen wir die ganze Zeit. Natürlich jetzt durch Gesetze normiert, aber ich habe das Gefühl, Selbstorganisation schockiert diese normative Verschiebung gar nicht so sehr, weil das Wichtige ist, das alltägliche Miteinander und wie Solidarität organisiert wird. Und da sehe ich nämlich so ein bisschen jetzt unseren Fail, also als weißgelesene Person oder als weiße Person, die dann zwischendurch diesen Erleichterungsmoment hatte durch diese vermeintliche, die Grünen haben sich mit Seenotrettungen solidarisiert und das war die Fortschrittskoalition und wir haben Antidiskriminierungsbeauftragte und es fühlte sich alles wunderbar flauschig und fluffig an, und ich glaube, wir sind faul geworden, ehrlich gesagt. Faul darin, eigene außerparlamentarische Opposition weiter hochzuhalten und kritisch zu begleiten und dann mit dem Eskalationspunkt GEAS, wo ja wirklich, als wir vom Bundestag demonstriert haben, Menschen standen und geweint haben darüber, wie sehr die Grünen sie enttäuscht haben. Ne? Und das,
sie, na, da weinen also, wir schon seit 20 Jahren drüber.
Genau, ja, ja, aber tatsächlich gab es ja vor allem von den Grünen, und das hat ja Pro Asyl auch gerade bei der Bundesdelegiertenkonferenz, haben sie die ganzen alten Wahlplakate der Grünen aufgestellt. Und da muss man sagen, der Rechtsclash, der ist natürlich, der zementiert sich da ganz besonders und umso wichtiger also die lokalen Initiativen und die Selbstorganisation eben, wie auch hier in Berlin International Women's Space und Space to Grow, weil ich glaube, dass wir da immer auch als aktivistische, aber trotzdem auch weiße Menschen einen guten Realitätscheck nochmal hinlegen können und sagen können, okay, was ist eigentlich gerade wirklich wichtig und was wird eigentlich gebraucht und wo können wir uns da miteinander ergänzen? Und dann kommen wir nämlich dahin, dass es eben wunderbare Solidaritätsnetzwerke gibt, also um diesen positiven Moment mal zu kreieren. Ne? Also nach der Grenzschließung, die Deutschland da forciert hat, da bildeten sich auch transnationale Netzwerke, die gesagt haben, okay, wir profitieren mal von den Leuten aus Polen, die das schon, ne, deren Business war das die ganze Zeit, Menschen in den Wäldern zu versorgen. Wir müssen uns als Deutschland auf diese Szenarien jetzt einfach einstellen. Und da waren wir einfach lange verwöhnt und faul. Und das wäre so ein bisschen mein Appell, da auch mal wieder kreativer zu denken und eben alles ein bisschen außerparlamentarischer auch zu denken. Also das nicht aus dem Fokus zu lassen. Aber ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren war der Fokus zu sehr aufs Parlament gerichtet. Das ist ja auch ein Diskurs, den die Linke gerade führt. Also es ist zu parlamentarisch gewesen und zu wenig außerparlamentarisch.
Okay, dann würde ich das nochmal für auch eine letzte Runde aufgreifen und auch nochmal an alle die Frage, auch an Frank und Lea, die uns zugeschaltet sind und hier im Studio. Was können wir denn tun, um das Begehren nach Demokratie zu stärken, da wieder eine Vision reinzubringen? Was fehlt? Also faul, wir sind faul geworden. Ich würde ja eher sagen, die Angst dominiert sehr stark. Also wir sind vor allem ängstlich geworden, vielleicht auch mal eine Vision zu entwickeln, für die es vielleicht auch ein bisschen Mut braucht. Aber die Frage geht an euch. Also ne, Begehren nach Öffnung von Grenzen, dass sozusagen das ein positives Bild mit sich bringt, zu sagen, wenn die Grenze geöffnet wird und damit ist die Außengrenze vielleicht gemeint, aber auch die gesellschaftlichen Grenzen, die Geschlechtergrenzen, die sozialen, die Klassengrenzen. Also warum kann das oder warum ist das eine bessere Welt, wenn man sich das so vorstellt? Wie kann man sozusagen das Begehren nach Öffnung auch der Gesellschaft stärken in dieser Zeit, wo wir jetzt scheinbar das Gefühl haben, wir stehen mit dem Rücken zur Wand und es auch die ganze Zeit so Erklärungen von uns gibt, dass wir eh schon verloren haben, die Rechten haben eh schon gewonnen. Also sehr stark ist ja dieser Alarmismus, ist das ja auch drin. Ich glaube, das ist eigentlich das Schlimmste, was wir uns gegenseitig sagen können. Ich glaube, es ist auch nicht so. Aber doch fehlt ja scheinbar was, nämlich genau dieser Mut oder diese Vision. Was würdet ihr dazu sagen, jetzt nochmal als Abschlussrunde vielleicht an alle? Könnt ihr alle nochmal was dazu sagen?
Ja, ich würde da vielleicht direkt tatsächlich auf das eingehen, was Emily gerade gesagt hat. Und zwar, ich stimme dir ein Stück weit zu und dann widerspreche ich dir aber auch, weil ich tatsächlich glaube, wir sind an einem Punkt angekommen, wo bei All Means Necessary auch bedeutet, sich parlamentarisch zu engagieren und eben gerade auf kommunaler Ebene. Weil, wie wir jetzt mehrfach gehört haben, dass es total relevant ist. Und ich glaube, es geht auch beides. Ich würde mir aber tatsächlich wünschen, dass sich mehr Menschen aus der Bewegung, gerade auf der kommunalen Ebene, auch parlamentarisch einbringen, weil eben diese Schwäche, die wir da haben, auch dazu geführt hat, dass wir eben heute da stehen, wo wir stehen. Ich finde das total krass. Wir nehmen jetzt gerade auf, irgendwie 2 Wochen, 3 Wochen, nachdem die Ampel geplatzt ist und wo im Prinzip das Parlament stillsteht, was aber noch durchgewunken wird, gerade ist eben das Unsicherheitspaket, sind die Asylrechtsverschärfungen und sind Waffenlieferungen. So, das sind die Sachen, die jetzt gerade noch durchgewinkt werden. Während 49-Euro-Ticket auf der Kippe steht, während wir vermutlich die Renten gekürzt werden, während vermutlich irgendwie die Kommunen weiter ausgeblutet werden. So, also da sieht man halt wieder, wo sozusagen die politischen oder wo gerade die politischen Prioritäten gesetzt werden. Und ich glaube, wir müssen auf jeden Fall den Druck außerparlamentarisch aufrechterhalten, überhaupt keine Frage, und da auch stärker werden. Und ich glaube, wir müssen auch, und das sage ich auch selbstkritisch, wegkommen von so einem moralischen Diskurs in Bezug auf Migration, sondern das tatsächlich nochmal ein bisschen theoretischer betrachten und ein bisschen mehr ausformulieren, warum wir eigentlich eben für globale Bewegungsfreiheit, für offene Grenzen und so weiter streiten. Und dass es eben nicht nur eine moralische Perspektive ist und nicht nur eine Perspektive von der arme so globale Süden, der von uns ausgebeutet wird, das ist korrekt, das stimmt. Aber es gibt da ja noch viel mehr drin, was wir irgendwie, finde ich, mehr ausformulieren müssen und eben in die politischen Forderungen mit einfließen lassen müssen. Dass es eben tatsächlich um internationale Kämpfe gegen gegen eben diese massive Zunahme von Reichtum bei wenigen Personen, um irgendwie wie die globale Macht heute gestaltet wird. Ich finde, Elon Musk ist halt so ein großartiges Beispiel dafür, wie das eben funktioniert. Und dem werden wir halt wirklich auch nur gemeinsam was entgegensetzen können. Genau, deswegen tatsächlich, also wirklich mein Appell ist, auf der einen Seite selbstverständlich den außerparlamentarischen Druck aufrechterhalten und im Kleinen unterstützen, wo es irgendwie geht, und Fluchthilfe leisten in Deutschland, an den europäischen Außengrenzen, wo auch immer möglich. Aber tatsächlich für die es irgendwie möglich und vorstellbar ist, tatsächlich sich auch gerade auf kommunaler Ebene politisch engagieren. Man muss ja dafür noch nicht mal zwangsläufig in der Partei sein. Also gerade die Linke stellt ja wirklich auch viele Leute gerade auf kommunaler Ebene ohne Parteibuch auf. Aber ich halte das für wirklich wichtig, dass wir da sprechfähiger werden auch, als wir es aktuell ganz oft sind. Und ja, glaube, dass darin tatsächlich auch unsere Stärke liegt, wenn wir es eben hinbekommen, diese Kämpfe auch zu verbinden.
Ja, danke für den kleinen Werbeblock für Linkspartei. Wer will weitermachen?
Ja, ich kann da jetzt nochmal reinspringen. Also ich denke, wir sind eigentlich zum einen, ich stimme vielen zu, was gesagt wird, ich sehe aber gleichzeitig in dieser Diskussion das Problem, dass wir wieder auf pragmatische Lösungsmodelle in Einzelfällen kommen und die ganze Zeit darüber sprechen. Die grundlegende Frage, was ist eigentlich die Zukunftsidee einer geänderten Gesellschaft nach unserem Modell, die können wir nicht beantworten. Oder nach einem Modell, was immer für hier auf eine Mehrheit kommen würde, muss ja nicht ganz ein Konsens sein. Denn letztlich, ich glaube, dass die Solidarität, das Außerparlamentarische, das Parlamentarische ganz wichtig ist, aber was Lea eben sagte, ich glaube, das ist das Entscheidende, darin zu sorgen, dass auf der diskursiven Ebene die Begriffe, die Denkmuster und so weiter geändert werden. Und das schaffen wir nur darüber, dass wir uns Klarheit verschaffen, welche Zukunftsideen haben wir eigentlich? Was bringt uns eigentlich eine offene Gesellschaft? Ja, außer wir verlieren weniger. Bei all unseren Argumente hier auch, ich habe genau zugehört, ist meistens darauf fokussiert aus, da ist etwas bedroht, da geht es auch ein Angstdiskurs, ne? Das ist ein linker Angstdiskurs, da ist etwas bedroht, da geht etwas verloren, und das müssten wir dann schützen. Eigentlich im positiven Sinne sehr, sehr konservativ, ne? Man strebt danach, etwas zu erhalten mit sehr pragmatischen Mitteln und mit Allianzen, um eine gewisse Struktur zu bewahren. Wo ist die Idee, die sagt, die migrantische Gesellschaft, die Gesellschaft der Zukunft, die migrationsoffen ist, die sieht deswegen da und da für alle besser aus? Und das ist eine Frage, die eigentlich mit Multikulti und so im Raum war, die dann durch Diskurse auf rein diskursiver Ebene zerstört wird. Und de facto bin ich vollkommen überzeugt, Multikulti hat Berlin besser gemacht als ohne Multikulti. Bin ich absolut überzeugt davon, ja. Und das gilt auch für Köln, wo ich gewohnt habe, oder für andere Kleinstädte, wo ich gewohnt habe. Aber das Framing, das diskursive Framing, ist in eine ganz andere Richtung gegangen. Und dem rudern wir quasi die ganze Zeit nach. Und deswegen sage ich nochmal, der Fokus wäre, in dieser Diskussion stärker darauf zu achten, welche der Rechte sind uns wirklich was wert, die international gegeben sind, und wie können wir für sie eintreten, nicht nur um sie zu erhalten, sondern um über diese Rechte, gewisse Grundrechte, die Gesellschaft zum Besseren zu verändern. Und auf dieser Ebene, denke ich, könnte man mehr Anschlusspotenzial schaffen. Das geschieht dann innerparlamentarisch, außerparlamentarisch, in allen möglichen Bewegungen und so weiter. Aber auf dieser Ebene, mit Studierenden spreche ich oft drüber, die Straße ist wichtig, genau, aber das Lesen, das Diskutieren über das Gelesen ist genauso wichtig. Und das kommt mir einfach zu kurz in vielen Grundlagen, dass diese Grundbildung darüber, was gab es, was gibt es, wir sind ganz oft in diesem Diskurs, alles ist neu, alles ist schlimm. Das ist ganz viel, es ist gar nicht so neu. Oder alles ist alt, alles ist tradiert, alles haben wir schon immer gehabt. Aber diese Nuancen zu sehen, wo quasi auch Nischen aufgehen der Veränderung, die zu sehen und die zu ergreifen und die zu schauen, was ist da genau geschehen? Ja, genau. Warum hat in dem Moment irgendwo in den USA oder in Deutschland in den 20er Jahren oder in den 80er Jahren eine Veränderung stattgefunden? Das fände ich wirklich das Zentrale, um auf solche Ideen zu kommen. Und das würde ich mir stärker wünschen. Ich glaube, daraus kann man dann auch tatsächlich nochmal von unten heraus so eine Bildungsbewegung oder sowas schaffen, die diese Gesellschaft auch mal umzudenken hilft.
Genau, ich meine, du hast es ja auch gesagt, es geht um Rechte, das finde ich einen total wichtigen Punkt. Das ist ja das, was wir auch mal sehr stark machen hier in unserer Arbeit in der Stiftung. Es geht um den Kampf um das Recht auf Rechte, der ja ein jahrzehntelanger Kampf ist, ein Kampf, der sehr stark, nicht nur, aber sehr stark auch aus der Migration kommt und der ja diese Gesellschaft wirklich transformiert hat. Da würde ich dir widersprechen, auch Emily, zu sagen, nee, es ist keine weiße Gesellschaft. Es gibt zwar Leute, die hier davon träumen, gerne weiß zu sein, aber es gibt sie nicht. Es ist ein Phantasma. Und ich glaube, das muss man immer wieder sagen, was wir ja haben. Und das ist auch mehr als Multikulti. Das hat sich auch verändert. Es ist doch eigentlich postmigrantisch. Es ist schon nicht mehr die vielen Kulturen nebeneinander, sondern die Kulturen selber haben sich ja total verändert, sind vielfältig, durchlässig geworden und sind dann eben auch nicht mehr ihre Kultur, die sie mal waren. Deswegen reden wir von der Gesellschaft der vielen als so ein Reichtum, den die Leute ja auch sehen und den sie auch verteidigen wollen. Aber man muss ihnen den vielleicht auch immer mal wieder erzählen, also auch was sie darin verlieren können, wenn sie jetzt auf Abschottung und auf Rechtsruck gehen. Also wie traurig das ist. Also immer wenn ich so eine Pegida-Demo sehe im Fernsehen, denke ich, Gott, wie traurig sehen die aus, die Leute. Wer will da ein Teil von sein? Das ist doch schrecklich. Die sind doch einzeln, auch wenn sie zu Zehntausender stehen, sind sie alle einzeln. Und das ist eigentlich genau das Gegenteil von der Gesellschaft der vielen. Das ist wirklich die Gesellschaft der Einzelnen. Aber nochmal, Maura, du hast auch nochmal das Wort.
Ich bin ja dafür, dass wir alles davon machen, was gerade gesagt wurde. Ich glaube, wir müssen auf die Straßen gehen, in den außerparlamentarischen Widerstand. Ich glaube, wir müssen konkrete Fluchthilfe leisten. Ich glaube, wir müssen in die Parlamente gehen. Und auch das, was Frank gerade zuletzt aufgemacht hat. Ich glaube schon, wir müssen auch aktiv in die Diskursarbeit und in die Diskurse wieder reingehen. Und da kann ich, glaube ich, an der Stelle auch nochmal ganz gut unseren Moving Cities Ansatz mit reinbringen. Denn die Frage ist, wenn wir immer diese Angstgespenste haben von, das funktioniert ja alles nicht, oder auch der Vorwurf, mit dem wir oft konfrontiert werden, das ist ja alles überhaupt nicht umsetzbar und ist ja total illusorisch, wie soll das gehen? Ich glaube, dass wir uns, ich weiß nicht, wie du es gerade genannt hast, ich fand diesen Ausdruck so schön, Nischen der Veränderung, Nischen der minimalen Veränderung, dass wir uns genau die anschauen müssen. Und diese Art von Veränderungen, die passieren eben oft auf dem kommunalen, lokalen Level in den Städten, vor Ort. Und dass man darauf schaut und guckt, welche Modelle der Zukunft, welche Modelle, die so genannt abgetan werden als Modelle der Utopie, werden denn im Hier und Jetzt schon umgesetzt? Und zwar in den Städten. Welche inspirierenden Ansätze gibt es da? Solidarische Ansätze für eine andere Welt, für ein offenes Grenzregime, für eine offene Gesellschaft der vielen. Und da findet man eben sehr, sehr viele Positivbeispiele immer noch auf dem lokalen Level, die wir zum Beispiel bei Moving Cities auf unserem digitalen Mapping gesammelt haben. Und zeigen, nein, das alles ist kein Hirngespinst, sondern eine andere Migrationspolitik ist tatsächlich möglich und sie existiert auch schon im Hier und Jetzt. Und wir können von diesen sehr konkreten Positivbeispielen ausgehen und davon die Vision vom kommunalen Level auf andere Level wieder weiterspinnen. Und damit glaube ich auch mit diesen mutigen, mit diesen inspirierenden Ansätzen aus der Realität in den Diskurs reingehen und sagen, es ist möglich, es ist cool, es macht Spaß und genau so könnten wir damit anfangen. Und ich glaube, damit könnten wir auch einfach nochmal eine ganz neue Stimmung in diese ganze Tragödie mit reinbringen.
Vielleicht ist das auch so ein Ansatz, wenn Leute sozusagen ganz konkret erleben, was es heißt Solidarität, was heißt es für seine Rechte einzustehen, nicht nur für die, die irgendwo sind. Das macht, glaube ich, auch ganz viel mit Leuten, weil oft ist es ja auch so, dass wir gerade versuchen, gegen rechts zu argumentieren, zu sagen, die AfD ist scheiße, was sie natürlich ist, aber das kommt ja bei ganz vielen Menschen gar nicht an. Und vielleicht, wenn man eher sozusagen von so einem bildnerischen Aspekt guckt, wo begegnen sich Leute, wo können die zusammen Sachen erleben, wo lernt man sich kennen und darüber sozusagen auch Diskurse zu verändern, das ist schon auch spannend. Und ich glaube auch, es braucht alles. Ne? Also es braucht Parlament, es braucht außerparlamentarisch, es braucht die Selbstorganisation und vielleicht, wenn sozusagen an vielen kleinen Dingen an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge entstehen, vielleicht schaffen wir das dann, die Sachen zu ändern.
Ich glaube, wir müssen es vor allem schaffen. Also das ist ein bisschen mein Mantra auch. Ich bin nebenbei auch noch Mutter zum Beispiel. Mein Sohn ist 16 Jahre alt und das Idealbild, mein Idealbild natürlich, von wie eine Gesellschaft oder wie Individuen in so einer Gesellschaft, einer transnationalen Gesellschaft eigentlich sein sollten. Und ich fühle mich sehr oft sehr schuldig, ehrlich gesagt, dieser Generation gegenüber. Und über die wird kaum geredet, ehrlich gesagt. Es wird immer nur über die AfD-wählende Jugend geredet, aber über die intersektionale, über die queer-offene, über die wirklich Polyamore, über die jenseits von Whiteness agierende Generation wird nicht geredet und die haben wir auch und deswegen, wenn man sich fragt, was stellen wir dem entgegen, dann würde ich die Frage entgegenstellen, warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht offene Grenzen? Ehrlich gesagt, müssen wir doch feststellen, ich komme aus Frankfurt-Oder, ich bin mit 99% der Menschen fremd dort. Und manchmal nervt es mich, in diesem Pass gefangen zu sein, der über mich, mein Leben, das Leben meiner Freundinnen und Kinder bestimmt. Und ich hätte viel lieber eine Gemeinschaft, in der wir uns irgendwie austauschen können, die von Vielfalt und von Positivität geprägt ist. Und ich glaube, dass das was ist, was wir zu wenig tun, das hat ja auch Frank vorhin gesagt, wir sind zu sehr in Abwehrkämpfen eigentlich gefangen und vielleicht sollten wir uns davon nicht so einfangen lassen, sondern einfach mal selbstbewusst dafür stehen, zu sagen, hey, wir kommen jetzt mal aus dieser nationalen Box raus, da haben wir vielleicht auch gar keinen Bock drauf, immer drüber nachzudenken, sondern wir stehen jetzt hier als diese Gesellschaft und die kann dann auch vielfältig sein. Ich würde immer noch sagen, dass der deutsche nationale Diskurs sehr weiß ist und sobald man Berlin verlässt, gerade ne, in die ländlichen Regionen, ist er sehr weiß teilweise. Aber wir stellen diese Nischen mal raus, in der es eine Positivität gibt. Und wir stehen solidarisch miteinander und wir leben diese Gesellschaft und zwar offensiv. Und das passiert mir viel zu wenig, ehrlich gesagt.
Also alle, die hier sind, sind von hier. Ich glaube, das ist vielleicht das Motto irgendwie für Vielfalt und auch für einen kommunalen oder lokalen Blick. An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bedanken. Wir sind mit der Zeit mehr als um. Ganz vielen Dank an Lea, an Frank, an Emily, an Maura, in unseren Namen.
Vielen Dank.
Und macht's gut. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Danke, danke für euch. Dankeschön. Let's keep it moving.
Danke.
Ihr hörtet den Manipod zum europäischen Asylrecht und zum Zusammenhang von äußerer Grenzpolitik und innerer Demokratie. Wie immer findet ihr erklärende und weiterführende Links in den Shownotes auf unserer Website rosalux.de/manipod. Werdet aktiv, bleibt solidarisch und kommt gut durch den Winter.